Hallo und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Geld und Bier. Wir freuen uns sehr, euch wieder begrüßen zu dürfen. Heute allerdings, wir müssen es gestehen, Dominik, haben wir das Bier gegen den Kaffee eingetauscht hier, aufgrund der frühen Tageszeit und dadurch, dass wir nicht persönlich zusammensitzen. Für alle, die uns noch nicht kennen, mein Name ist Thomas Mangold. Ich trade mit Aktien und Optionen schon sehr, sehr lange Zeit und komme eher aus der charttechnischen Ecke. Und du, Dominik, bist ja der Kapitalmarktanalyst meines Vertrauens und hast das große Ganze mehr im Überblick, würde ich mal sagen.
Genau, so ist es. Also ich freue mich auch wieder auf eine neue Folge, Thomas. Es ist viel passiert die Woche. Ich bin schon gespannt, wo uns die Folge hinführt. Wird sicher lustig.
Absolut, ja. Also wenn wir die ganzen Vorkommnisse der letzten Woche aufarbeiten wollen, dann müssen wir, glaube ich, 5 Folgen drehen diesmal. Aber wir schauen, dass wir das mal alles schön einfach in den Griff bekommen, hätte ich gesagt.
Genau, also ich würde halt gleich einmal reinstarten. Wollen wir vielleicht noch einen Disclaimer, weil wir heute ein bisschen über Kapitalmärkte reden und eventuell halt auch über Positionen. Ja. Also wie immer, keine Anlageberatung von unserer Seite her. Das heißt, kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Optionen, Handel von derivativen Produkten oder Aktien jeglicher Art und alles nur zu Unterhaltungszwecken oder Ausbildungszwecken gedacht und repräsentiert lediglich unsere Meinung und wie gesagt kein Aufruf zum Wertpapierkauf. So viel zum Disclaimer und dann starten wir in die Märkte ein. Thomas, letzte Woche oder diese Woche ist ja einiges passiert. Der Markt hat sich vor allem zweite Wochenhälfte dann ziemlich zerwürfelt. Das wäre meine Frage, wie hast du es miterlebt? Ich war nämlich weniger vor den Charts diese Woche, habe das nur am Rande mitbekommen, aber wie du das erlebst, würde mich sehr interessieren. Warum denkst du, hat es den Markt zerwürfelt? Was war der Auslöser und was war das Triggerereignis?
Ja, also sehr, sehr gerne. Zunächst einmal muss man natürlich sagen, dass der Markt schon die letzten Wochen oder sag ich mal die letzten 2 Wochen nicht wirklich stark war. Ja, die letzten Handelstage vor allem dann haben einige Indikatoren schon ein bisschen so Warnsignale gefunkt, jetzt noch nicht wirklich was Gravierendes. Und der Markt hat es auch nicht wirklich geschafft, wirklich neu hoch zu machen und über die 6.100 drüber zu gehen. Ja, und dann kam eben am Mittwoch Jerome Powell in die Manege und hat eigentlich das gemacht, was alle erwartet haben, nämlich die Zinsen gesenkt. Was auch, glaube ich, ganz gut ist für die Märkte. Allerdings war das ja halt nur die halbe Wahrheit. Ne? Also, ja.
Genau, das wäre halt so meine Frage, weil in Wahrheit hat Jerome Powell genau das gemacht, was der Markt eingepreist hatte. 25 Basispunkte wurden gesenkt. Die Zinsen gehen runter, was eigentlich für die Märkte positiv sein sollte. Eigentlich sollten die Märkte da weiter nach oben gehen, Spaß dran haben an niedrigeren Zinsen. Dem war nicht so. Die Märkte hat es, ja, also da hat es einen kurzen Herzzickzack gegeben. Die Volatilität ist Intraday auf, was habe ich da aufgeschrieben, 86,81% war der Intraday-Move, wenn ich ihn richtig gemessen habe, aber so um den Dreh halt, 85-90% ein Intraday-Spike im Volatility-Index. Und das ist halt schon eine Aussage. Ne? Die Frage ist, warum steigt auf einmal die Volatilität so an, wenn Jerome Powell genau das macht, was eingepreist war?
Ja gut, das was eingepreist war, da ist die Volatilität noch gar nicht so gestiegen. Es kam dann eigentlich die Pressekonferenz und das ist ja immer das Spannendere. Und das, was er da gesagt hat, war halt eher bearish, weil die Gegenwart war dann eingepreist, aber die Zukunft war nicht eingepreist. Und da hat er eben gesagt, dass es nicht 4 Zinssenkungen geplant sind kommendes Jahr, sondern 2. Und das ist natürlich schon für den Markt ein herber Schlag gewesen, weil mit diesen 4 hat man eigentlich schon relativ safe gerechnet, sage ich mal. Das hat auch die Reaktion des Marktes gezeigt. Also das war dann schon wieder mal kurz Panik, definitiv da. Und ich wenn ich meine persönliche Meinung sage, halte ich es für eine Überreaktion, weil Jerome Powell hat vor einem Jahr was ganz anderes gesagt und ob es am Ende des Tages 2 oder 4 wären, das wird schon das nächste Jahr noch entscheiden und nicht dieses Jahr. Also es ist immer, man muss das immer mit Vorsicht genießen, aber der Markt hat es zunächst mal überhaupt nicht erwartet, ist komplett am falschen Fuß erwischt worden von Jerome Powell und deswegen gab es dann eben diesen herben Abfall. Also ich habe den Computer auch ausgedreht, da waren wir so ungefähr bei 5.950 Punkten und als ich in den nächsten Tag wieder aufgedreht habe, waren wir bei 5.880. Das war schon überraschend für mich, was dann noch alles kam danach. Aber da sieht man schon, dass die Märkte momentan ja fragil sind, würde ich sagen. Dass wir nicht so das Vertrauen haben, weil ich glaube, in stärkeren Märkten wäre wahrscheinlich auch mit 0,8% Minus oder so reingegangen. Aber nicht dermaßen. Das war schon ein herber Schlag, finde ich, ja.
Wunderschön beschrieben von dir, also ich könnte dich fast nicht besser ausdrücken. Ich sehe es genauso, also die 25 Basispunkte waren genauso wie auf der Agenda, das ist genauso passiert, wie es gedacht war, aber dann das Fed-Statement, die Speech von Powell, die war ultra hawkisch und das hat der Markt einfach überhaupt nicht erwartet, wie du so richtig sagst, auf dem falschen Fuß erwischt. Und auf der einen Seite natürlich diese 2 statt 4 Zinssenkungen, wo eigentlich 4 eingepreist gewesen wären und wo ich hundertprozentig unterschreibe, was du gesagt hast, das wird aber definitiv das nächste Jahr zeigen. Also da gibt es auch so viele Key-Inflationsentwicklungen und etc., die sich da verändern können. Also was die heute sagen, was in einem Jahr passiert, das ist ja 2 verschiedene Paar Schuhe, Nummer 1. Und das andere ist aber, was ich schon spannend finde, ist, dass die beim PCE-Inflation jetzt auch gestiegen ist und somit das Lieblings-Inflation-Tool der Federal Reserve im Inflation Measurement. Und jetzt ist nicht eben nur mehr PCI und CPI, sondern eben auch PCE-Inflation. Also alle 3 Inflationsmessungen sind jetzt am Steigen. Und das ist halt auch was. Wie soll es mit Zinssenkungen weitergehen, wenn die Inflation jetzt zu steigen beginnt wieder? Und das ist halt auch so eine Frage, die sich der Markt halt stellt, weil ja, das wird halt dann irgendwie schwierig, Zinsen zu senken in inflationäre Entwicklungen. Das verstärkt halt das Ganze nochmal weiter.
Ja, absolut. Das sehe ich so wie du. Und das ist, die Fed steckt da in einer absoluten Zwickmühle. Und ich glaube, da rauszukommen wird ein Drahtseilakt. Und ob dieser Drahtseilakt gelingt, ist halt die große Frage. Man muss schauen, dass man jetzt die Ruhe bewahrt, denke ich, als Aktionär. Ja, dass man jetzt nicht überreagiert, dass man sich das in Ruhe anschaut. Aber wie du richtig gesagt hast, also da läuft noch sehr, sehr viel Wasser die Donau runter, bis man da jetzt, da kriegen wir noch oftmals Zahlen, da kriegen wir noch ganz andere Wirtschaftsdaten. Wir kriegen einen neuen Präsidenten, von dem wir ja einiges gehört haben, aber noch nicht wissen, was dann wirklich kommt in den USA. Also ich glaube, da ist so viel Nebel da, dass man da jetzt einmal gerade mal so die nächsten 1, 2, 3 Wochen vorausschauen kann vielleicht. Aber alles, was du weiter vorausschaust, da brauchst du schon eine sehr, sehr gute Glaskugel. Also,
wir kriegen Zölle, wir kriegen Arbeitsmarktdaten, wir kriegen, Arbeitslosendaten, genau. Also das sind ja Dinge, die können das alles nochmal komplett auf den Kopf stellen, ne?
Absolut, ja. Und vielleicht kriegen wir gar keine Zinssenkung, sondern eine Zinserhöhung. Ich halte alles für möglich. Ich traue mich da überhaupt keine. Ich meine, du bist da der absolute Experte. Du analysierst die Märkte Tag und Nacht und schaust da genau solche Sachen an. Aber ich habe auch immer wieder gesagt, im Tagesupdate für die Trade-Helden-Akademie, sage ich, momentan ist es wirklich sehr, sehr undurchsichtig und besser einmal zu viel abgesichert als einmal zu wenig.
Also, wenn ich jetzt kurz weiter ausholen darf, über das letzte Jahr oder so, dann muss ich sagen, bin ich extrem stolz auf meine Prognose, Wahrscheinlichkeits, meine Trefferquote. Ich weiß nicht, du hast ja auch das eine oder andere von mir verfolgt, die letzten Wochen, Monate und Jahre, wie ich da quasi die nähere Zukunft vorausgesagt habe, ein bisschen prognostiziert habe, und das trifft genauso ein. Also ich habe ja wirklich im September 22, habe ich gesagt, wo alle geschrien haben, die Zinsen sinken jetzt, also das Zinsstopp ist erreicht. Im März 24 beginnen die Zinsen zu senken, habe ich gesagt, das wird jetzt nicht passieren. Also wir werden jetzt einmal warten, weil die Financial Conditions haben es noch nicht hergegeben in den USA, weil wir halt nicht im restriktiven Bereich waren. Und in so einer Entwicklung halt die Zinsen zu senken, ist halt einfach unglaublich schwer. Und deshalb habe ich gesagt, ja, das wird nicht passieren. Und im September habe ich dann gesagt, okay, jetzt können es langsam sinken. Und da sind sie dann auch gesunken. Und ich sage halt, und ich habe immer gesagt, also wir werden nicht mehr in eine Nullzinsphase übergehen. Das ist für mich eigentlich ausgeschlossen. Außer, und das ist ganz wichtig, wir sehen halt irgend so ein Black Swan Event, wo man sagt, man muss eine Notfallszinssenkung machen auf Null, um irgendwas zu retten wieder, um das ganze System zu stabilisieren, dann ja. Aber wir können die Zinsen nicht auf Nullzinsen wieder senken. Geld ist gratis. Weil wir so einen intrinsischen inflationären Druck im System schon drinnen haben, der das verunmöglicht quasi. Und ich habe immer gesagt, also wir sehen eine zweite Inflationswelle kommen. Meiner Meinung nach beginnt sie jetzt und wird im September dann noch stärker werden. Auch eben durch Zölle von Trump und so weiter. Also da kommt einiges auf uns zu. Die Globalisierung wirkt intrinsisch inflationär etc. pp. Rohstoffe werden teurer, bla bla bla. Also es gibt viele, viele Dinge. Die Seewege, die sich da Lieferrouten über Shanghai und so weiter, die viel teurer werden. Krieg ist tendenziell inflationär. Viele Dinge, die da für steigende Inflation sprechen, Zweitrundeneffekte, alles Mögliche. Und ich glaube halt, dass das jetzt der Anfang ist und jetzt noch nicht panisch sein wird, aber im Laufe des Jahres Richtung September hin wir da steigende Inflationszahlen wieder sehen werden und es da einfach schwieriger bis unmöglich wird, die Zinsen zu senken. Und ja, wir brauchen eigentlich hohe Inflation, um die Schulden auch bekämpfen zu können. Und die Schulden, die wir derzeit machen, sind rekordverdächtig. Das ist so. USA, die Schulden sind Wahnsinn. Die Levels 120-130% vom BIP, glaube ich. Frankreich genauso. Da stürzt sogar noch die Regierung jetzt, in Deutschland genauso. die Schulden teilweise, das Budget passt nicht. Also es gibt viele, viele Probleme. Und diese Probleme muss man tendenziell mit höherer Inflation, man muss die Schulden weginflationieren, anders wird es nicht gehen. Und ja, das sehe ich auf uns zukommen, so jetzt in der Nutshell.
Ja, absolut. Und da kann man vielleicht die letzte Podcast-Folge, wer nicht reingehört, reinhören, wo wir über die Zinskurvenkontrolle gesprochen haben. Das ist auch so ein Szenario, das möglicherweise kommen könnte. Und ich lade jeden ein, in die WhatsApp-Gruppe von Dominik zu kommen, weil das ist nicht nur Blabla, sondern ich habe das gesagt, sondern das kann man dort auch alles eins zu eins nachlesen. Und man kann auch nachlesen, was der Dominik so für die nächsten Wochen erwartet. Über das eine oder andere werden wir auch hier im Podcast sprechen. Alles kann man nicht besprechen, was du dann über die ganze Woche raushaust. Also schon gigantisch. Ja, also ich sehe es so wie du. Es sind beide Flanken offen und jetzt kommen halt ganz viele Daten auf uns zu und ganz viele Entscheidungen vom neuen Präsidenten und dergleichen mehr. Und ich denke, man muss jetzt einmal abwarten, das Pendel ist jetzt mal ordentlich in Schwung. Es wird sich dann in einer Richtung, denke ich mal, fokussieren und da muss man jetzt mal abwarten, in welche wird das sein. Aber ich bin da auf deiner Seite eigentlich, dass ich auch die zwei Zinssenkungen, die jetzt noch versprochen worden sind, eher kritisch sehe und eher ja, nicht so sicher bin, dass die kommt.
Ja. Also bei mir muss man immer aufpassen, ich rede da wirklich immer in längerfristigen Ausblicken. Das ist nichts, was nächste Woche passiert. Ne? Also das sind Dinge, die entwickeln sich. Aber ich versuche da immer relativ weit vorauszuschauen und ein grobes Bild zu zeichnen von der längerfristigen Zukunft bis auf eine ganze Dekade hinaus, wo ich sage, wir gehen eigentlich in eine Dekade der Stagnation über und der höheren Inflation und höheren Zinsen. Ob das dann alles so eintrifft, das muss man dann partiell immer wieder abstimmen, aber das ist so der Grobausblick. Ja. Und danke für den Hin zu meiner Gruppe. Dort gibt's die aktuellen News dann immer von mir, eigentlich täglich, wenn irgendwas Spannendes passiert. Und jetzt möchte ich aber trotzdem überleiten zu der Woche, die wir gerade hinter uns gebracht haben oder die wir gerade im Begriff sind, hinter uns zu bringen. Lieber Thomas, Volatilität. Also wir haben einen starken VIX-Anstieg gesehen, Volatilität, und in der Gruppe bin ich auch gefragt worden, wie man sich gegen solche Sachen hedgen kann. Wie kann man sich absichern gegen solche Dinge? Und für die Leute, die es nicht oder die sich mit sowas nicht beschäftigen, Hedges sind quasi Absicherungen, sind Versicherungen gegen, dass deine Position halt in die falsche Richtung läuft und geht positiv wie negativ, also nach oben und nach unten. Und da habe ich mir gedacht, diese Frage nehme ich für den heutigen Podcast mit, weil du bist ein absoluter Spezialist in der Umsetzung solcher Strategien mit verschiedenen Produkten, ob das jetzt derivative Produkte sind oder nicht. Und da meine erste Frage, wie kann man sich absichern? Ganz breit gefragt, was gibt es für Optionen?
Ja, also es gibt viele, viele Möglichkeiten da, wie man das tun kann natürlich. Eine Möglichkeit sind natürlich Stoppkurse drinnen zu haben. Das halte ich für die denkbar ja schlechteste Variante wahrscheinlich, weil ja immer wieder ausgestoppt zu werden und dann zu sehen, dass der Markt doch wieder dreht und wann steige ich dann wieder ein. Also das Problem bei den Stoppkursen ist ja nicht, dass du, also prinzipiell sind Stoppkurse sehr, sehr sinnvoll, bitte nicht falsch verstehen, aber sie sind jetzt nicht unbedingt ein Hedging für mich, weil ich ja eben da ausgestoppt werde und wann steige ich dann wieder ein. Das ist die nächste Entscheidung, die ich treffen muss. Und ich kenne viele Leute, die mit Stoppkursen arbeiten und dann eigentlich ständig an der Seitenlinie stehen, die größten Wellen nach oben verpassen dadurch, weil sie denken, okay, jetzt ist der Markt schon so weit gelaufen, jetzt warte ich auf den nächsten Rücksetzer, der nächste wirkliche Rücksetzer. Ich meine, wir brauchen uns ja nur anschauen, was der Markt gemacht hat vom November 23 bis April 24. Da war kein einziger Rücksetzer dabei von, glaube ich, 3%. Ja, also da wärst du nie wieder reingestiegen und hättest dann eine Performance verpasst von sage und schreibe 16-17%. Ja. Also das ist natürlich eine Möglichkeit, die gut ist. Man kann schon mit Stops arbeiten. Ich habe auch Stops, also vor allem im Trading-Depot habe ich Stops, aber in meinem Langfrist-Depot haben Stops nichts verloren, weil da habe ich sowieso Aktien, die ich langfristig halten will. Nichtsdestotrotz will ich aber natürlich auch, und da kommen wir vielleicht schon zum zweiten Schritt.
Ich würde vorher noch gerne auf Stops eingehen, wenn ich darf. Und ja, zwar gerne. Ich da noch zwei Punkte, wo ich deine Meinung gerne hätte. Und zwar bei Stops, vor allem ich mag Stops deshalb nicht, weil es ein Gap-Risiko gibt, immer in den Märkten. Und ich da ein massives Problem sehe mit Stops bei Gap-Risiken, dass die Stops dann eben nicht ausgelöst werden und du bist dann in der Position weiter drinnen und das hat überhaupt nichts gebracht. Vielleicht, dass du da kurz deine Meinung dazu tun kannst. Und das Zweite wäre, dass du teilweise, wenn du Stops im Markt länger platzierst, dass du eventuell von Market Makern abgeholt wirst. Ne? Also
ja, also fangen wir gleich vielleicht mit dem vom Market Maker an. Das wird in wenig liquiden Aktien sicherlich der Fall sein. Das kann definitiv passieren. Das würde ich jetzt nicht als das große Thema sehen bei liquideren Aktien. Also bei einer Apple braucht man sich da keine Sorgen machen oder sonst irgendwas. Aber wenn man in kleineren Aktien drinnen ist, in Nebenwerten, da hast du vollkommen recht. Da kann das durchaus sein, dass der Market Maker sich ein Spielchen draus macht und mal die Stops abfischt. Oder muss gar nicht der Market Maker sein, braucht da nur jemand sein, der das Orderbuch ein bisschen sieht. Und dann sagt, okay, ich schlag dazu und hol mir das schnell. Genau. Also da gebe ich da vollkommen recht. Auch beim Gap-Risiko hast du vollkommen recht. Ja, also da muss man halt definitiv schauen, wie geht man vor und was passt auch zur eigenen Trading-Psychologie oder zur eigenen Anlagepsychologie, wenn man so will. Aber ich bin da voll auf deiner Seite. Also die Stops haben massive Nachteile. Im Trading ist es vollkommen okay. Also meine ganzen Aktientrades habe ich mit Stop-Loss und Take-Profit-Trades von Haus aus drinnen, logischerweise. Also da passt schon. Und wenn ich mal nach unten gegappt werde, dann ist das so. Andererseits, ich glaube, wenn du halbwegs vernünftige Aktien tradest, dann ist die Chance, dass du nach unten gappst, genauso hoch, wie du nach oben gappst. Und ich sage so, in einer Fußballmeisterschaft, Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter gibt's immer. Im Laufe einer Saison wirst du wahrscheinlich genauso oft davon profitieren, wie du davon nicht profitierst. Also das sind immer so Sachen, ja, das würde ich jetzt weniger akut sehen, würde ich sagen. Aber prinzipiell hast du recht, also Stops sind jetzt nicht das sind kein Hedging-Instrument für mich. Ja, weil gerade wenn wir jetzt vielleicht uns den Corona-Crash anschauen oder so, wenn du da die Stops weit genug unten platziert hättest, dann bist du erst einmal, ja, bist du ordentlich ausgegebt worden manchmal. Und das ist natürlich nicht schön. Definitiv. Ja, da bin ich voll bei dir. Ja, absolut. Aber Stops sind ja zum Glück nur eine Möglichkeit, die wir haben. Wir haben dann noch die Möglichkeit, mit Futures uns abzusichern. Auch das ist eine Möglichkeit. Auch eine sehr, sehr charmante Möglichkeit. Da können wir vielleicht in einer der folgenden Podcast-Folgen mal drauf eingehen. Ich glaube aber, dass das nichts für Anfänger ist. Ja, also Futures-Handel, da muss man ja, schon... Ja,
Terminmarktkontakte. Also vielleicht ja. Magst du ganz kurz erklären, wie sowas funktioniert.
Ja, sehr gerne. Also beim Future-Kontrakt handelst du im Prinzip die Zukunft. Ja, das heißt, du hast dann beim Future natürlich auch dann gewisse Verfallstage. Ja, also wenn ich jetzt da den SPX-Future hernehme, da ist immer Kontraktwechsel. Da war jetzt zum Beispiel letzten Dienstag war sogar der Kontraktwechsel. Ja, das heißt, da wird dann vom verfallenden Kontrakt auf den nächstverfallenden Kontrakt umgestellt. Und das sind halt so Dinge, da kommt halt nicht nur dazu, dass ich sehr, sehr viel Ahnung haben muss, sondern da spielt auch das Zeitspektrum eine Rolle. Welchen Future nehme ich? Nehme ich den, der 3 Monate entfernt ist? Nehme ich den, der 6 Monate entfernt ist, ein Jahr entfernt ist, weil dementsprechend werden diese Futures dann natürlich auch reagieren. Da gibt es dann Dinge wie Backwardation und so weiter, aber da will ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, weil ich glaube, das ist eher verwirrend. Also das ist wirklich was, wenn man damit handeln will, das ist eine wunderbare Sache, um sich zu hedgen, aber da muss man wirklich viel Ahnung haben, muss man sehr, sehr viel auch, denke ich mal, lernen über das Thema Futures. Da gibt es nicht umsonst Kurse, die stundenlang gehen und ja, da muss man definitiv tiptop sein, ganz klar. Ja,
also Futures ist ein Markt, mit dem ich eher dann mehr zu tun habe, weil ich da sehr viel mit Rohstoffen mache. Rohstoffe sind halt Terminmarktkontrakte, sind Futures basiert, wo man halt dann zum Beispiel, jetzt ganz einfach gesagt, seine komplette Jahresproduktion Weizen im Vorhinein schon verkauft mit einem Preis, den man glaubt, nächstes Jahr ziehen zu können und quasi dann die nächste Jahresproduktion quasi jetzt schon verkauft hat. Ne? Und das wäre zum Beispiel ein Future-Kontrakt. Wie du richtig sagst, da gibt es einem Contango Backwardation, die Terminstrukturkurven, wie diese ausschauen, aber das geht halt jetzt wirklich in die Tiefe. Und eins vielleicht noch zu den Umstellungen. Terminmarktkontrakt heißt, also Futures sind Terminmarktkontrakte, die ein gewisses Ablaufdatum haben und dann eben der nächstmonatliche Kontrakt, März, April, was auch immer dann kommt. Und bei dieser Umstellung, das nennt man Rollen, gibt es dann immer Rollverluste, also hast dann eben Aufwendungen zu bezahlen. Und das heißt, wenn du sowas länger hältst, dann pressen dich langsam halt die Kosten auf, weil sowas über Monate und Jahre gibt es zum Beispiel viele ETNs, die mit Futures gestopft werden, also wo du halt was glaubst, du kaufst einen ETF und drinnen sind aber Futures und die dich halt lange runterfressen wegen diesen Rollkosten. Also das vielleicht noch an dem Punkt.
Ja, absolut. Danke für die Ergänzung. Das ist absolut wichtig, was du da sagst und ist definitiv was man am Schirm haben muss. Und man muss sich, wie gesagt, mit dem Thema wirklich gut auseinandersetzen, wirklich top sein. Und man muss auch ich glaube gar nicht, dass man Futures so einfach handeln kann. Da muss man definitiv erstmal, glaube ich, dem Broker nachweisen, dass man gewisse Erfahrung im Markt hat.
Ja, genau. Du musst ein paar Fragen beantworten.
Ja, okay. Ja. Wir wollen das nicht ausreizen.
Haben Sie schon 100.000 Euro gehandelt insgesamt?
Ja, haben Sie schon 40 Trades gemacht?
Ja, genau.
Genau, ja. So ungefähr sind die Fragen. Also das ist natürlich auch eine sehr, sehr charmante Möglichkeit. Wie gesagt, wie du sagst, auch da hat man Rollverluste drin, auch da muss man ein bisschen aufpassen, aber definitiv eine sehr, sehr charmante Variante. Was ich aber am meisten mache, ist definitiv das Hedging mit Optionen. Optionen auch etwas, wo man definitiv sich gut auskennen sollte, bevor man es macht, weil man da schon ein mit Hebel auch manchmal reingeht und mit sehr, sehr viel Risiko reingehen kann und sich überhebeln kann. Das ist natürlich dann nicht gut. Aber wenn man weiß, was man tut, dann kann man sich mit Optionen halt sehr, sehr gut hedgen. Und wie du sagst, bei Optionen kommt halt dann auch der VIX, also das ist der Volatilitätsindex, sehr, sehr ins Spiel, weil Optionen, der Preis einer Option hängt von mehreren Faktoren ab, natürlich vom Underlying selbst.
Magst du vielleicht auch kurz erklären, was der VIX genau ist? Weil in Wahrheit misst der VIX, glaube ich, ja, die Differenz der Optionen oder so auf den S&P, oder?
Ja, genau. Der VIX berechnet sich, das ist ein großer Irrglaube, den viele haben. Der VIX ist, berechnet sich jetzt nicht aus irgendwelchen Kursen, sondern aus den Optionen auf den SPX in dem Fall. Ja. Also der VIX ist ja der Volatilitätsindikator auf den SPX. Es gibt für fast jedes Underlying einen oder für viele Underlyings einen Volatilitätsindikator. Der VIX ist der bekannteste. Und der misst die Optionen. Das heißt, wie bewegen sich die und wie sich die bewegen, da kommt dann eben der VIX-Wert im Prinzip raus. So ist es. Und
Entschuldigung, dass ich schon wieder unterbreche, aber ja. Jetzt ist ja, glaube ich, seit kurzem gibt es ein neues Instrument. Jetzt kann man ja Optionen auf den VIX, glaube ich, seit neuestem nachschreiben und Futures auch auf den VIX, ne?
Genau, ja. Also Futures schon länger, Optionen auch. Und es gab dann immer so Produkte wie den VXX oder den UVXY. Das sind dann solche ETNs, von denen du genau gesprochen hast. Ja, wo dann natürlich, wenn man sich das anschaut, die Kurve, ich kann es vielleicht kurz mal einblenden, indem ich meinen Bildschirm share, wo die Kurve dann eben eklatant die ganze Zeit hinuntergeht. Und das ist genau das, was du erklärt hast. Nämlich, das ist aus dem Grund, weil ich da eben habe diese Rollverluste. Und diese Rollverluste sind genau da drinnen. Also das heißt, wenn ich mir hier anschaue, wie dieses Instrument aussieht, dann ist das eigentlich, also ich vielleicht zuerst nochmal zum Vergleich, das ist der VIX, ja, das heißt, der VIX, ja, der geht auch, aber der hat diese Rollverluste nicht drinnen. Der geht hin und her und steigt mal in die Höhe, ja, wie hier. Das war, also, um das nochmal klar zu machen, das war die Pandemie. Das war jetzt der 5. August dieses Jahres und da waren wir jetzt. Ja. Und wenn ich mir das Ganze jetzt im VXX anschaue, dann sehe ich, wenn ich hier langfristig rausgehe, ich lösche das mal raus, den habe ich schon auch gehandelt. Ja, wenn ich das langfristig sehe, sehe ich, dass der eigentlich nur die ganze Zeit nach unten fällt. Ja, also immer mehr nach unten fällt, weil er eben immer diese Rollverluste drinnen hat. Und davon kann man dann auch natürlich profitieren, muss man aber sehr vorsichtig machen, weil das sehr gefährlich ist, diese Optionen zu handeln. Definitiv.
Es gibt einige Trades, die auf Volatilität aufgesetzt sind, zum Beispiel einer der mehr bekannten, möchte ich jetzt nicht sagen, der viel diskutiert worden ist jetzt der Yen-Carry-Trade, der jetzt primär mit Volatilität nichts zu tun hat, aber durch die Volatilität natürlich jetzt befeuert worden wurde am 5. August. Aber der Equity Dispersion Trade, das ist eine ganz spezielle Form, wie man Volatilität ausnutzen kann. Und zwar ist die Theorie dahinter, dass man sagt, Einzelaktien haben intrinsisch oder generell eine höhere Volatilität als ein ETF. Also wenn ich jetzt hernehme den S&P 500, den SPX zum Beispiel, sage ich, durch Diversifikation, weil dort mehrere Aktien drin sind, hat der eine intrinsisch geringere Volatilität als eine Einzelaktie. Und jetzt kann ich das natürlich mit Optionen sehr sauber machen, wo ich sage, ich gehe long die Vola von der Einzelaktie und short die Vola vom Index. Und dadurch arbitragiere ich quasi in einem ruhigen Markt sehr, sehr easy, über das ganze Jahr hindurch mache ich super Gewinne, durch Arbitrage quasi. Und das Problem ist halt, das funktioniert solange der Markt ruhig ist. Und wenn dann solche Ausschläge kommen, wie das jetzt die Woche der Fall war oder am 5. August, dann zerlegt es diesen Trade. Und das sind halt sehr große Player mit großen Summen, die da drinnen sind. Und das kann dann schneller mal zu massiven Verwerfungen führen, weil bei so einem Volatilitätsanstieg einfach jede Aktie gleichgeschalten ist. Da gibt's keinen Safe Haven, da gibt's kein zyklisch-antizyklisch, da ist alles zyklisch, da wird alles liquidiert, da gibt's Margin Calls, da wird alles zu Geld gemacht und alles ist quasi dasselbe Trade. Und ja, solchen Situationen kann's halt dann schwierig werden.
Extremst, ja. Deswegen, ja, du sammelst halt das ganze Jahr über Geld ein und einen Schlag kann dich dann vernichten. Also auch da wirklich nur was für Profis. Aber ein genialer Trade, definitiv. Man muss halt sehr vorsichtig sein, man muss wie immer aufs Risikomanagement achten und wenn man das macht, dann wird man damit wahrscheinlich auch eine positive Rendite erwirtschaften, glaube ich schon, aber man muss halt sehr vorsichtig sein, absolut, ja, definitiv. Ja. Genau, aber zum zurückzukommen auf das Optionsthema, du hast jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten, also du kannst zum Beispiel Call-Optionen auf den VIX schreiben, also das heißt, dann profitierst du von eben genau von diesen Anstiegen, von diesen Spikes. Ist halt eine Sache, die ich auch nicht sehr unten befürworten kann, auch wenn es einige machen, weil wenn du einen VIX-Anstieg, wenn wir jetzt den 5. August hernehmen, da ist der VIX ja ordentlich angestiegen, also da waren wir ja jenseits von Gut und Böse, also da war ja das, was wir jetzt hatten, gar nichts. Ich messe es jetzt nur mal Daumen mal Pi, also das ist um 250% gestiegen. Ja. Und wenn du dann deine Call-Optionen hast und der VIX steht schon bei 70, ja, wer soll dir diese Call-Optionen denn noch abkaufen? Du brauchst ja am Ende wieder einen Käufer dafür. Das heißt, da gab es dann keinen Käufer mehr, weil sich ja alle gedacht haben, naja, es kann natürlich schon noch, also natürlich in der Pandemie ist es dann noch auf 90 oder 87 raufgegangen, aber ganz ehrlich, wer geht auf den letzten Metern da jetzt noch Call Long? Das muss schon ein komplett ahnungsloser sein.
Das war wirklich ein so tolles Beispiel, weil ich war auch in dem Trade drinnen, ich war gehedged mit VIX-Optionen und ich habe mir auch gedacht, ja, endlich habe ich ihn mal erwischt, den VIX-Spike. Ich habe ihn so richtig erwischt, die Theorie. Jetzt endlich kann ich von dem profitieren. Und ich denke mir dann, in der Theorie, ich habe es so perfekt gemacht. Ich habe es richtig getimed. Ich war vor zwei Tage vorher bei euch drin. Ja. Ich habe ich habe es perfekt gemacht. Und dann in der Praxis habe ich so gut wie kein Geld damit verdient, weil ich ihn nicht monetarisieren konnte, den Trade in der Praxis, weil, wie du richtig sagst, wer kauft dir 70er Wix-Calls ab? Und wenn, wie schaut das Spread aus und so weiter, ne?
Ja, da waren ja Spreads, die waren abenteuerlich. Das Spread war 40, 70 oder so. Also Wahnsinn, ja. Also unfassbar. Ja, also da bist du einfach nicht rausgekommen und auch das Volumen, das dahinter gestanden ist, war einfach, ja, irre. Einfach irre. Dann, aber ja. Das heißt, du hast im Prinzip mit Optionen mehrere Möglichkeiten. Einer davon ist Vertical Spreads. Auch das Thema will ich jetzt nicht großartig aufmachen, weil da brauche ich, glaube ich, Flipchart und so weiter. Also da können wir gerne mal vielleicht plaudern auf einen YouTube-Livestream oder so drüber. Aber was halt schon cool ist, wenn du zum Beispiel auf den SPX oder wenn du halt eher in techniklastig ein Depot hast, dann ist vielleicht der Nasdaq das bessere Vehikel. Oder wenn du Nebenwerte hast, dann ist der Russell 2000 vielleicht eher das bessere Vehikel. Also da muss man dann schauen, wo man eben drin ist. Aber dass man da einfach Optionen schreibt, die weit aus dem Geld sind. Das heißt, das ist wirklich weit aus dem Geld. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch am 5. August diese Put-Optionen weit aus dem Geld. Da war es aber auch schwierig, muss ich auch dazu sagen. Es war auch schwierig rauszukommen. Da war zwar jetzt nicht ganz so extrem, aber es war echt ein extremer Unterschied zwischen Geld und Briefkurs. Ja, wirklich extrem. Und es hat aber funktioniert. Also ich konnte mich hedgen damit. Und es ist halt so, dass du dir durchaus weit aus dem Geld schreiben kannst. Also ich glaube, ich hatte damals 2200er SPX Put-Optionen. Also wirklich, also da muss ich... Da muss ich sich fast zweimal halbieren, ja. Also nicht ganz, aber da ist viel Luft nach unten. Aber das ist halt auch so wieder ein Thema, was Optionen betrifft. Die weit aus dem Geld liegenden Optionen, die sind halt auf die Volatilität noch mehr anspringend. Ja, weil die haben ja überhaupt keinen Zeitwert oder sonst irgendwas. Also die haben überhaupt keinen Zeitwert, haben sie schon, aber auch wenig. Die haben auch überhaupt keinen intrinsischen Wert. Das heißt, diese Optionen sind wertlos. Ja, logisch, wenn ich eine Put-Option auf 2000 kaufe und der SPX steht bei 5700, 800, 900, wo er damals war, dann haben die null. Ja. Das heißt, der müsste erst einmal eigentlich auf 2500 fallen und dann drunter fallen, damit ich überhaupt einen intrinsischen Wert in dieser Option habe. Aber was schon der Fall ist, es geht dann eben mit der Volatilität diese aus dem Geld liegenden Optionen extrem stark rauf. Und das hat man jetzt wieder gesehen. Ich habe aber jetzt beobachtet beim letzten, also das war jetzt für mich jetzt kein Crash, aber es war natürlich auch jetzt am Mittwoch was zu beobachten, dass das auch nicht ganz so gut funktioniert hat mit den ganz weit aus dem Geld liegenden Optionen, sondern die ein bisschen näher dran waren, hat da jetzt wieder besser funktioniert. Also es ist immer ein Spiel, aber prinzipiell funktioniert die Absicherung mit Puts, glaube ich, am allerbesten. Und das ist halt etwas, wo ich sage, ja, natürlich, Versicherungen kosten Geld und wenn mich Dauerhedger, wird das auch nichts werden. Es gibt dann aber noch
Strategien. Ja, Müller, der permanent gehedged im Markt ist und
eine, ich weiß gar nicht, wie viel er hat. Also 2% im Jahr oder so, keine Ahnung.
Der Minus.
Ja, klar.
Also der Chart von seinem Fonds schaut ungefähr genauso aus wie der Wix ETN. Also.
Okay. Aber ja, wie auch immer. Genau, aber das heißt, das dauerhaft bringt das nicht, außer ich finde eine Möglichkeit, das irgendwie anders mir zu verdienen, dieses Geld. Da gibt es einige Strategien, auch das würde jetzt hier im Podcast zu weit führen. Einer davon handle ich gerade, ist wirklich sehr, sehr spannend, wo es jetzt dann nicht komplett kostenlos geht, aber wo man halt häufig ziemlich günstig, sehr, sehr günstig reinkommt, so, dass eben die Versicherung einfach fast nichts kostet und man trotzdem gehedged ist. Ja. Das ist natürlich Arbeit dahinter, das ist klar, da muss man auch ein bisschen auf die Märkte schauen und so weiter. Können wir vielleicht gerne ein anderes Mal besprechen, würde jetzt, glaube ich, hier auch zu weit werden. Aber long story short ist für mich einfach, diese Optionen sind einfach die beste Variante, weil du jetzt da gar nicht so das Mega-Wissen haben musst, weil du jetzt da auch keine Optionskonstrukte handelst, sondern wirklich nur eine Put-Option weit aus dem Geld kaufst und damit auch sehr risikolos unterwegs bist, weil wenn ich einen Long-Put kaufe, ist das Maximale, was ich verlieren kann, die Prämie, die ich dafür bezahlt habe. Viel mehr kann ich nicht verlieren. Und deswegen ist das halt etwas, was sehr, sehr positiv ist. Und wenn es dann wirklich mal kracht und wenn es mal wirklich nach oben steigt und da wirklich wieder so ein, also man muss auch dazu sagen, ganz klar, das ist nur für Black Swan Events. Ja. Also wenn der SPX jetzt schön langsam, wirklich gemütlich da runterfällt auf 2500, tut sich da gar nichts. Ja. Also da muss wirklich explosionsartig in Krieg, Pandemie, Finanzkrise war noch so ein Thema, die wir hatten, ja, aus den letzten Jahrzehnten vielleicht. Also da muss wirklich was ganz, ganz Orges passieren, damit das dann wirklich auch eintritt. Aber ich glaube, es ist auch für Anleger, die jetzt, also für komplett Anfänger ist es natürlich nichts, aber für schon ein bisschen Fortgeschrittene, die schon mit Aktien und vielleicht auch ETFs und so weiter gehandelt haben, aktiv gehandelt haben, sollten sich definitiv mit dem Thema beschäftigen und da in das Thema Optionen sich einlesen. Ja, wer Lust hat, ich habe auf meinem YouTube-Kanal einen kostenlosen 3-stündigen Optionskurs, kann man sich anschauen. Das wäre der erste Schritt. Ja. Das wäre der erste Schritt. Aber wir können ja gerne mal drüber plaudern, wenn es Interessenten gibt, mal einen Live-Call machen und das wirklich dann besprechen. Und dann kann ich vielleicht auch aus der Praxis zeigen, wie es funktioniert und kann solche Trades auch live eingehen. Können wir auf jeden Fall gerne mal machen.
Sehr schön. Ich würde jetzt gerne vielleicht noch einmal ganz kurz darauf eingehen, weil die Zuhörer sich jetzt vielleicht fragen, ja, ist eh alles nett, was ihr da redet. Wie mache ich das jetzt wirklich in der Praxis? Wann steige ich da jetzt wirklich ein? Wie hedge ich mich? Weil viele werden sich vielleicht fragen, ja, ich möchte mich halt wirklich absichern gegen die Po-Verluste von 30% plus, 40% plus. Ich habe es lange aufgebaut. Wie man sagt, ich gehe die Stiegen rauf und dann nehme ich den Aufzug nach unten. Das ist halt unschön. Ne? Das will man halt irgendwie vermeiden. Und jetzt ist halt wirklich die Sache, wenn du so, wie wir gesagt haben, es sind Versicherungen kosten Geld. Wenn du permanent gehedged bist, dann fährst du halt mit Handbremse durch den Markt. Ne? Und jetzt ist halt die Frage, an welchen Bedingungen machst du es fest? Jetzt fange ich an, Hedging Exposure aufzubauen oder gibt es da für dich Kennzahlen, Indikatoren, wenn du sagst, der Markt ist überhitzt oder fährst du generell immer eine Hedging-Strategie? Und wie machst du das in der Praxis?
Ja, korrekt. Also ich fahre generell immer eine Hedging-Strategie, da ist aber bei weitem nicht mein ganzes Depot abgehedged, ja, sondern ein Teil meines Depots ist dauernd abgehedged, weil es sonst zu teuer wäre. Und diese kostenlosen Strategien, ja, die funktionieren manchmal funktionieren sie auch nicht. Also ich halte nichts davon, immer sich zu 100% zu hedgen und zu sagen, okay, 100% meines Depots muss meiner Meinung nach nicht abgehedged sein, weil wenn du mal 100% deines Depots verlierst, dann wird da der Hedge wahrscheinlich auch nichts mehr nutzen, weil dann geht die Welt unter. Ja. Also dann ist definitiv alles vorbei. Ja, das heißt, das ist auch so eine Ansicht, die Leute meistens falsch haben. Ich muss 100% gehedged sein. Nein, es genügt schon, wenn du 30% deines Depots hedgst, ist das schon vollkommen in Ordnung. Ja?
Vor allem ist es natürlich nicht so, wenn ich jetzt 30% vom Depot hedge, dann fällt der Markt wirklich um 30%. Also mein Depot ist 30% weniger wert. Auf der Hedging-Seite mache ich aber wieder was gut, vielleicht nicht die kompletten 30, aber ich kann dann mit dem Geld aus dem Hedge wieder günstig einkaufen, weil der Markt da weiter unten steht. Ne?
Ganz genau. Das ist es nämlich. Ja, also das ist genau das, was ich mache. Jeden Hedge, den ich auflöse, wenn ich einen Nettogewinn aus dem Hedge ziehe, ja, ganz klar, dann kommt er sofort in den Markt wieder hinein, sobald er Zeichen von Bodenbildung zeigt. Ja, definitiv. Also das ist etwas, und damit baust du dieses Leverage immer genau dann auf, wenn die Kurse günstig sind. Ja, genau. Dann, wenn alle anderen verkaufen, du hast aber kein Problem mit Kaufen, weil du hast ja im Prinzip jetzt fast noch nichts verloren. Ja, vielleicht hast du 5% verloren, alle anderen 30. Vollkommen egal. Dann kannst du auch mit mehr, auch da bin ich wieder bei der Börsenpsychologie, wieder mit viel, viel mehr Mut in den Markt gehen und kann sagen, eigentlich habe ich bis jetzt 5% verloren. Ich schieße das jetzt rein. Was soll großartig passieren? Die anderen sind schon 30% hinten. Ja. Und selbst wenn der Markt dann noch ein bisschen abkackt, bist du auf lange Frist definitiv immer vorn sein. Ja? Also das ist definitiv eine Strategie, die ich sehr, sehr empfehlen kann. Und allein deswegen auch schon auf das besser, du schläfst ein bisschen besser, wenn du zumindest teilweise gehedged bist, logischerweise. Du bist ruhiger unterwegs und du hast halt dann diese Möglichkeiten, genau dann nachzulegen, wenn andere nicht nachlegen können mehr, weil sie halt im Verlust sind und weil sie vielleicht kein Geld auf der Seitenlinie haben und ganz im Gegenteil eher verkaufen dann. Und dann nicht mehr wissen, wann sie einsteigen. Also das ist ja genau der Fehler, den die Amateuranleger machen. Ja, dass sie dann verkaufen, wenn die Großen kaufen und dass sie dann kaufen, wenn die Großen verkaufen. Das spielen wir eh schon die ganze Zeit. Ja, also ist definitiv ein wichtiger Punkt. Aber um dann zu deiner Frage zurückzukommen, ich orientiere mich ja da an mehreren Sachen. Erstens mal habe ich zumindest einen sehr, sehr starken Indikator, das ist so ein sogenannter Marktbreite-Indikator. Wir haben den bei den Tradehelden Cassandra-Indikator getauft, der viele, viele Indikatoren sozusagen ineinander vereint und uns damit wirklich ein sehr, sehr schönes Bild der ganzen Sache gibt. Ich kann das vielleicht mal auch hier kurz zeigen, wenn ich den Bildschirm nochmal freigebe. Für diejenigen, die jetzt da einen Podcast hören, die können ins YouTube oder auf deinem Kanal kurz reinschauen und können sich das anschauen. Wir sind so ungefähr bei Minute 35 jetzt da. Also ich zeige das mal ganz kurz trotzdem. Ich versuche auch so gut wie möglich zu erklären für die Zuhörer hier. Also was wir hier sehen, sind mehrere Dinge, die ich mir anschaue. Jetzt nicht verwirren von den vielen Linien im Chart. Ja. Ich blende die vielleicht mal eventuell aus. Ja, so. Also was ich hier sehe, also ich habe hier den erwähnten Cassandra-Indikator. Ja. Das ist ein Marktbreite-Indikator. Sprich, da habe ich sehr, sehr viele Dinge drin. Ich habe hier charttechnische Indikatoren drin, Momentum- und Trendindikatoren. Ja, ich lese jetzt nicht alle vor, das ist wurscht. Ich habe Marktbreite-Indikatoren drin, wie zum Beispiel das Hindenburg-Omen, wie sich die Stocks performen, ob sie gegenüber dem gleitenden Durchschnitt vorne oder hinten sind und so weiter, wie viele neue 52 New Week Highs gibt und so weiter. Dann Volatilitätsindikatoren sind da drinnen. Sentimentindikatoren, wie zum Beispiel das Put-Call-Ratio ist drin und Konjunkturindikatoren, wie über die zum Beispiel, ob die Renditekurve invertiert ist und so weiter und so fort. Also da gibt es noch den Heavy Truck Index, der so ein bisschen die Konjunktur zeigt in den USA. Die Arbeitslosenrate ist drin und so weiter. Also es sind extrem viele Dinge drin. Und long story short, wenn dieser Indikator auf Rot schaltet und man sieht, er hat das, er macht das mit sehr, sehr großer Verlässlichkeit. Also die kurzen schwarzen Teile, da ist er genau auf Null. Also da, wo schwarz ist, ist er genau auf Null. Aber man sieht schon, wir haben eigentlich immer rechtzeitig hier Warnungen bekommen, wenn der Markt nach unten geht. Ja? Also ich ringel das jetzt hier mal am Chart an. Das ist definitiv immer rechtzeitig gekommen. Natürlich nie zum Top wirst du nie aussteigen. Und dass es wie hier zum Beispiel oder wie hier mal oder wie auch hier Fehlsignale zu Fehlsignal kommt, ist auch klar. Ja. Aber das sind für mich Zeiten, wo ich dann sage, okay, genau an solchen Punkten, wo das auf Rot umstellt, erhöhe ich meine Hedging-Position. Ja, da investiere ich dann mehr. Da schaue ich dann, dass ich mehr Puts kaufe noch, bevor die Volatilität zu sehr steigt natürlich. Ja. Und wenn man sich das in der Vergangenheit anschaut, dann hat er eigentlich sehr, sehr gut performt. Auch in den Bärenmärkten übrigens sehr, sehr gut performt und immer wieder zum richtigen Zeitpunkt gewarnt. Ja. Und das ist schon ein sehr, sehr starker Indikator. Was ich mir noch anschaue, ist dann dazu greifend, ist dieser Fleck am Teppich hier unten, das ist nichts anderes als die Sektor-Map. Wenn ich das aufmache, dann sieht man hier die Sektoren, die einzelnen, ja, also ist das Bayer IWM da oben, dann haben wir hier jede Menge Länder-ETFs, glaube ich, dann haben wir hier die ganzen Sektoren-ETFs drinnen. Also das gibt mir auch immer so ein bisschen ein Bild, wie sind die ganzen Sektoren unterwegs? Zieht das Ganze jetzt nur noch, wird das nur noch von ein paar Sektoren gezogen und wie schaut es in der Breite eigentlich aus? Und auch da sehen wir, das ist von dem, was ich angesprochen habe, wir sind ja hier in dieser Phase, da die letzten 14 Tage oder die letzten 10 Tage vorm Mittwoch, also bevor Jerome Powell kommt, sehen wir einen ordentlichen Abstieg im Cassandra-Indikator hier, obwohl eigentlich da sich der Markt seitwärts bewegt. Und wir sehen, dass sich immer mehr Sektoren eintrüben. Ja, wir sind hier beim Anfang noch einige grün und die Grünen werden immer weniger. Und das ist jetzt da wieder ein Warnsignal. Ja, das alles für sich alleine gestellt, vollkommen egal. Und dann sehen wir noch den Fear and Greed hier oben, der da oben schon ordentlich im Gierbereich war. Ja, und wenn man das alles zusammenzählt, dann kann man sich vorstellen, dass da irgendwie, ich meine, dass es dann so kommt, mit dem habe ich definitiv auch nicht gerechnet, aber das ist definitiv etwas, wo man dann sagen kann, okay, bumm, da geht es dann mal ordentlich nach unten und da kann es noch ordentlich nach unten gehen. Muss man aber auch sagen, jetzt hätte der Indikator in der momentanen Situation zu spät geschalten. Also da sind wir erst nach dem großen Abfall jetzt in den roten Bereich gefallen. Aber da wären wir schon gewarnt gewesen, und wir haben eben diese Divergenz gehabt, dass hier das runtergeht und wir hier eigentlich zumindest seitwärts gelaufen sind.
Ja, das kann es natürlich sein, dass der Cassandra-Indikator im Stundenchart doch rechtzeitig angeschlagen hat, vielleicht eventuell, aber.
Ja, nur leider geht er nicht im Stundenchart, weil du halt gewisse Dinge da hast, die nur auf Tagesbasis sind. Ja, also die Arbeitslosenrate und so weiter, das geht leider nicht. Das wäre schön. Da muss man ein paar Dinge ausschalten, absolut. Aber im Stundenchart, ja, ich kann jetzt umschalten, aber ich glaube, es funktioniert nicht. Also zumindest zeigt es keine korrekten Ergebnisse an. Okay. Kommt gar nichts. Aber ja, definitiv. Also man hätte es schon sehen können und man hätte es ja auch charttechnisch ein bisschen sehen können. Im Nachhinein ist immer alles leichter zu reden. Ja. Aber ich glaube, ich habe hier schon gezeigt, dass dieser Indikator halt rechtzeitig warnt. Jetzt, wie gesagt, wie man hier sieht, nicht beim Top, ja, also nie beim Top. Aber dann, wenn man hier ausgestiegen wäre, hätte man sich ordentliche Prozente nach unten verspart zum Beispiel. Ja. Und das wird auch nicht immer funktionieren. Es gibt keinen Indikator, der immer funktioniert. Das ist auch ganz klar. Aber man muss halt, das ist halt so meine Strategie dahinter. Das heißt, ich habe jetzt dann natürlich mein Hedging ein bisschen in die Höhe geschraubt, habe wieder ein bisschen Geld hineingeschoben in die Versicherung. Und wenn es jetzt noch ein paar hundert Punkte weiter runtergeht, dann werde ich davon profitieren.
Jetzt vielleicht einmal im ganz großen Picture. Sind der Hedging-Strategien, um in einem übergeordneten Aufwärtstrend vielleicht eventuelle Downturns, kurze Blips nach unten da abzufangen, zu hedgen, das Portfolio gerade zu halten oder auch über Bärenmärkte, je nachdem. Generell ist es aber so, dass der Markt, wenn man jetzt rauszoomt, sagt über die Jahre, Jahrzehnte, Dekaden, über längere Laufzeiten, der Markt geht von links unten nach rechts oben, er geht bergauf generell. Das heißt, Long sein im Markt ist natürlich besser als Short sein im Markt. Der Bulle verdient mehr als der Bär. Und jetzt ist meine Frage, wird es für dich aber trotzdem ein Szenario geben, wo du sagst, du bist wirklich netto short mit deinem Portfolio oder du bist mehr in Cash als long oder würdest du das dann nur hedgen oder gibt es da für dich so ein Szenario?
Also bei meinem Trading-Depot kommt das immer wieder vor, dass ich, also ganz in Cash nicht wahrscheinlich, weil die Optionen, also vor allem die Vertical Spreads, da ist mir ja egal, wie weit das fällt. Also da habe ich ein vordefiniertes Gewinnpotenzial, aber auch ein vordefiniertes Verlustrisiko. Das heißt, da kann nicht mehr passieren. Also die sind immer im Depot. Aber bei meinen Aktientrades bin ich manchmal 100% netto long, manchmal auch 100% netto short und manchmal gar nicht im Markt. Das kann durchaus vorkommen. Beim Langzeit, da muss man unterscheiden, meiner Meinung nach. Beim Langzeitdepot, ja, finde ich, macht es keinen Sinn, da immer rauszugehen und immer Panik zu haben. Wie gesagt, das sind ja auch Aktien, beziehungsweise in meinem Fall jetzt vermehrt ETFs. Wie du sagst, es geht von links unten nach rechts oben. Ich habe jetzt noch, glaube ich, bis ich dann wirklich in den Ruhestand gehe, noch einige Jährchen. Das heißt, ich muss mir jetzt darüber noch keine Sorgen machen. Aber wenn man doch schon, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt langsam in die Endsparphase kommen, würde ich mir schon überlegen, ob ich nicht ein bisschen umschichte und ob ich nicht ein bisschen vorsichtig agieren würde und auch da eventuell, wenn das anschlägt, eventuell doch aus dem Markt rausgehe komplett. Das muss man sich dann immer überlegen. Das spielen ja dann auch steuerliche Themen mit und dergleichen mehr. Also das muss man sich alles ganz, ganz genau überlegen. Aber im Moment bin ich noch nicht in einem Alter, wo ich sage, ich muss das machen. Ich kann auch noch, also ganz im Gegenteil, mir wäre super, wenn der SPX jetzt nochmal auf 4.000 Punkte fallen würde. Also das wäre das Schönste, was passieren könnte, weil ich dann nochmal nachkaufen könnte und nochmal billig reinkommen würde. Und wenn ich dann halt in die Endsparphase komme, dann muss ich halt schauen, dass ich da, gut, dann bin ich vielleicht in Aktien eh nicht mehr gut aufgehoben, dann sollte ich vielleicht eh in andere Anleihen oder auch Gold oder irgendwas anderes umschichten, was jetzt nicht so volatil ist wie Aktien. Aber prinzipiell, ja, es ist im Trading Depot ist alles möglich, im Trading Depot geht viel, da muss man halt immer schauen. Also ich bin jetzt zum Beispiel natürlich, ich war doch mit einigen Trades long, die sind jetzt natürlich am Mittwoch alle in den Stop-Loss gelaufen, ganz klar. Also da ist jetzt momentan Ebbe, aber das gehört dazu, ja, ist einfach so.
Ja, mich jetzt auch ziemlich breit erwischt, ich war nämlich nicht wirklich vorm Rechner die Woche, mich hat schön durchgeschüttelt, ich war nicht abgesichert, ich bin da vollends reingelaufen, keine Ahnung, warum ich eigentlich nicht geätscht habe, aber ja, ist halt so passiert, aber... Krone richten, aufstehen, weitermachen. Ne? Also.
Ja, und vor allem wart mal ab, ob der Markt nicht noch mit All-Time-High das Jahr beendet. Ne?
Also, ich gehe davon aus. Also.
Ja, also das ist, ja, also ich, also noch, gesund wäre jetzt natürlich nach so einem volatilen Schüttler, wenn wir jetzt einmal ein, zwei, drei Wochen seitwärts verlaufen. Ja. Ja. Aber ja, was weißt du heute schon? Also vielleicht war es ja gut, dass du gar nichts gemacht hast und drin geblieben bist.
In der langen Sicht ist es sowieso oft so, wenn ich rauszoome und mir Corona anschaue, wo ich mir denke, okay, da haben wir an einem Tag, weiß nicht, was waren das, 8% minus im SPX gehabt oder so, 15% in zwei Tagen, das war ja Horrorstimmung, ne? Und wenn du es heute rauszoomst und das anschaust, wir sind um 100% höher oder so, keine Ahnung, ich habe es nicht nachgeschaut, aber...
Ja, definitiv, also wir sind definitiv höher und vor allem, ja, es ist halt immer die Frage, ich glaube, der Ausstieg ist gar nicht so, also im langfristigen Büro stellt sich die Ausstiegsfrage für mich gar nicht, vielmehr die Einstiegsfrage, absolut, weil ich ja noch Geld auf der Seite habe und da ist halt mir bei der Pandemie ein Fehler passiert, weil ich war mir ziemlich sicher, dass wir einen Doppelbottom bauen, ja. Das kam nie. Ja. dementsprechend spät beziehungsweise gar nicht bin ich in den Markt gekommen dann wieder. Das war ein großer Fehler damals, ja, aber ja,
was ist auch Fehler, lernt man. Double Top, Double Bottom, das kann ewig dauern. Schau den Nick an, der hat 50 Jahre braucht für den Double Top.
Ja. Ja gut, so viel Zeit habe ich nicht und auf solchen Card-Horizonten beschäftige ich mich nicht, aber ja, hast du recht. Ja. Also,
das größte Cup and Handle, das jemals passiert ist.
Ja, sehr gut. Nicht schlecht. Ja, aber auch wenn man den SPX nimmt, also wenn man, du hast natürlich schon immer so Phasen drin, also wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und sage, du hättest im Februar 2000 investiert, ja, dann wärst du das erste Mal ins Plus gelaufen im April 2013. Ja, also es sind schon immer 13 Jahre, waren da jetzt schon dazwischen, wo halt dann nichts geht. Aber gut, das ist halt einfach so. Und das ist halt dafür dann danach wie die Rakete losgegangen. Aber da muss jeder selbst für sich schauen und ich denke, es ist schon auch wichtig, die, vor allem im Langzeitdepot die Ruhe zu bewahren und auch wirklich eben, wie gesagt, zu schauen, wie alt bin ich, wie viel Zeit habe ich noch, kann ich solche 13 Jahre überstehen und weiß dafür, ich performe das wieder aus, ist ja überhaupt kein Thema dann.
Also das sehe ich genauso wie du, ich würde das Langzeitdepot sowieso nicht angreifen, mit meinen Sparpläne, die rennen alle weiter, unangetastet, das interessiert mich nicht, was da kurzfristig passiert. Im Trading-Depot versuche ich es natürlich genauso, das Ganze zu timen, zu hedgen und das, was Besseres draus zu machen als im Langfristdepot. Jetzt hätte ich noch eine Frage, und zwar, weil wir es gerade bei diesen längeren Phasen, Drawdown-Phasen, Bärenmärkten dann auch kurz sind. Siehst du sowas kommen? Weil ich glaube, du denkst ja auch, dass wir relativ hoch sind von den Bewertungen her in den Märkten. Siehst du einen Bärenmarkt oder hältst du sowas für wahrscheinlich oder möglich? Möglich ist es immer. Hältst du es für wahrscheinlich? Und wenn ja, weil wenn man das dann vergleicht zum Beispiel mit 2000, 2008, also Amazon hat dann, glaube ich, 10-12 Jahre gebraucht, bis die wieder am Top waren, wo sie damals das Peak gemacht haben. Siehst du sowas uns zukommen, dass man sagen, keine Ahnung, eine tote Dekade in Aktien, längerer Drawdown, siehst du sowas als Möglichkeit?
Also Möglichkeit gibt es immer, sehen durch sie im Moment, muss ich sagen, ehrlich gesagt weniger. Ich kann mir schon vorstellen, dass das nächste Jahr oder die nächsten 2 Jahre schwieriger werden, das glaube ich schon, dass wir wieder so eine Phase erleben, wo es ein paar Mal halt 10-15% auch runtergehen kann, jetzt nicht an einem Tag oder in einer Woche, aber es ist halt schon langsam bärenmarktmäßig, dass wir vielleicht auch so einen Bärenmarkt wieder mal erwischen über 1 oder 2 Jahre. Langfristig sind wir die Art 1, die Gewinne der Unternehmen zu stabil. Ja, also das bleibt ja nach wie vor. Art 2 haben die Unternehmen meiner Meinung nach mit künstlicher Intelligenz massive Möglichkeiten jetzt, da ihre Produktivität zu erhöhen. Und das wird sich definitiv, vielleicht jetzt nicht in den nächsten 1-2 Jahren, aber definitiv in der nächsten Dekade in den Gewinnen niederschlagen. Ich glaube nicht, dass die Unternehmen nach wie vor so viele Mitarbeiter brauchen. Und deswegen bin ich da eher, glaube ich nicht, dass das passieren wird, sondern ich glaube eher, dass wir da durchaus zu old, also wenn du mich jetzt fragst, wo wir in 10 Jahren stehen, würde ich sagen, wahrscheinlich 7.000-8.000 Punkte im SPX. Kann man sich sicher vorstellen. Ja, ist jetzt eh nicht so viel, wenn man es berechnet auf den langen Zeitraum.
Geht nicht überhaupt nicht.
Viel mehr weiß ich auch nicht, ja, weil halt doch, also auf uns kommen ja, wie du so schön in deinem Post immer sagst, auf uns kommen ja nicht nur Probleme zu im monetären Sinn, sondern halt auch gesellschaftliche Verwerfungen werden da kommen und so weiter. Also da spielt ja jetzt viel mit.
Und ja, deswegen ist es. Das Podcast wunderschön als Gesellschaftsbärenmarkt bezeichnet. Ich liebe ja, genau. Das Wort. Ich glaube, das muss ich mir irgendwo einrahmen und aufhängen.
Ja, ich glaube, also vor allem in Europa werden wir die nächsten 10 Jahre, aber nicht nur in Europa, also ich glaube schon auch, dass das Amerika davon betroffen wird, einen Gesellschaftsbärenmarkt durchleben. Und es wird ordentlich durchgeschüttelt werden. Ich nehme mir die ganze Zeit vor, jetzt vielleicht mache ich jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr mal mich ein bisschen mit der industriellen Revolution und ein bisschen Literatur da zu beschäftigen, weil da ist ja dasselbe eigentlich passiert. Ja. Nur hat's da halt, ist es da mit Umschulungen gegangen. Ich glaube, jetzt geht's halt mit Umschulungen nicht mehr. Muss man schauen. Also da Konzepte zu finden, da ist die Politik gefragt, aber da haben wir letzte Folge auch drüber geplaudert.
Ich meine, wir zwei plauschen eh immer wieder so versuchen wir in die Glaskugel zu schauen, wie sich die Gesellschaft in den nächsten Dekaden entwickeln wird und wo wir da hingehen, wo es halt wirklich durch KI, und da bin ich ganz deiner Meinung, also ich glaube, wenn diese KI-Bombe dann endlich jetzt einmal einschlägt, wenn die Entwicklung ist noch viel zu früh, derzeit, das sieht man an der Lassant Curve zum Beispiel auch, wie die Entwicklung ist, die zyklische Entwicklung von solchen Unternehmen, dass es zuerst den maximalen Hype-Cycle gibt, wo halt genau beim Internet war es dasselbe, Dotcom-Bubble, da wird reingebootet, Internet ist der neue Buchdruck, keine Ahnung, die neue Dampfmaschine. Und das war's ja auch. Das Internet hat uns so verändert wie nichts anderes zuvor. Das war die absolute Revolution, deflationäre, perfekte Innovation, die es gegeben hat. Aber am Anfang kommt eben dieser Hype. Und den sehen wir jetzt in den KI-Titeln genauso. Die werden raufgehypt und meiner Meinung nach werden die genauso fallen wie ein Stein, um sich dann, weil zuerst entstehen die großen Kosten bei den Unternehmen. Ne? Du musst jetzt diese ganzen KI-Rechenzentren aufbauen, die massives Geld kosten. Die Chips sind ja nicht billig. Ne? Und du hast aber noch keine Applikation, die dir das wieder reinwirtschaftet auf der anderen Seite. Ne? Und derzeit sind es nur Ausgaben. Ne? Und bis diese Applikationen entwickelt sind, die dann wirklich entlasten, die den Mehrwert bringen, die den neuen Umsatz generieren, das dauert. Und bis wir das haben, vergehen einmal ein paar Jahre. Und wenn das einschlägt, dann wird das der größte Boom, den wir je erlebt haben. Da bin ich mir sicher.
Ja, ich bin halt so, ich bin schon bei dir, dass das momentan alles überbewertet ist und wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang überbewertet bleiben wird und noch sich noch mehr überbewerten wird in der Zukunft vielleicht. Ja. Ich weiß aber gar nicht, ob man wirklich so tief fallen wie bei der Internetbubble und so, weil ich schon der Meinung bin, dass, also ich glaube, es gibt einen essentiellen Unterschied bei der ganzen Geschichte, weil das Internet musste man uns erst beibringen. Ja? Da gab es Early Adopter, so gibt es jetzt natürlich auch, aber wir haben jetzt schon ein bisschen Erfahrung damit und das jetzt zu nutzen, also ChatGPT zu nutzen zum Beispiel, also das kann jeder 10-Jährige, ja. Wie du sagst, jetzt kommen die ganzen Applikationen nachher auf den Markt, das wird noch ein bisschen dauern, aber ich glaube auch, dass wir irgendwann wird Luft aus dieser Blase rausgehen, aber ich glaube nicht, dass wir so einen Orgenabfall erleben werden wie nach der Internetblase, also da wird schon noch Dampf abgelassen. Wie viel haben, weißt du das auswendig, wie viel wir nach der Dotcom-Bubble, also nach der, ja, verloren haben, weißt du es zufällig?
Im SPX oder was auch immer.
Ja, zum Beispiel.
Es waren 50%, glaube ich, fast.
Ja, also das glaube ich nicht, dass das passieren wird, muss ich ganz ehrlich sagen. So, die war 2000, schauen wir mal. Da, ja, ich messe schnell live. Ja, du bist nicht schlecht, 47-48%, ja, also 50% definitiv. Ja, also ich kann mir schon.
In den Einzeltiteln, in den gehypten, waren es halt 85-95%,
ja, ne? Ja, da sind ja welche gar nicht mehr am Markt, ne? Aber
genau,
so ist es.
Ja, also ich glaube schon, dass wir, ich weiß nicht, ob wir 50% im Index fallen werden, aber wenn ich mir SMCI anschaue zum Beispiel, die hat schon zerlegt, was sind die unten, 80, 90%, 80, ja. Jetzt sind sie wieder gebounced, aber den Anstieg, den die nach oben gemacht haben, die grüne Kerze nach oben, das wird mit denen passiert, ist mit denen passiert. MicroStrategy wird es an einem Punkt so gehen. Und ich schätze auch, dass es in Video so gehen wird in einer gewissen Phase, dass die 70% korrigieren werden, um sich dann wieder wie Amazon damals aufzubauen und eines der teuersten Unternehmen der Welt zu werden. Das stelle ich gar nicht in Frage. Aber wir sind in einer Übertreibung, meiner Meinung nach.
Definitiv. Und es wird ja, es sind ja nicht alle blöd und sie forschen ja an Chips. Und es hat ja vielleicht das am Rande noch, wir sind jetzt eh schon fortgeschritten von der Zeit, aber Broadcom ist im Club der Billionäre, ja. Also da auch Konkurrenz für Nvidia, definitiv. Also die Margen werden die nicht auf Dauer halten können, definitiv nicht. Also dass das vorprogrammiert ist, da weiß man halt auch nicht wann, aber dass das vorprogrammiert ist, ist klar. Die machen es halt meiner Meinung nach jetzt schlau und kaufen sich halt überall ein mit Beteiligungen. Ja? Das heißt, die verteilen ihre Chips gegen Beteiligungen. Auch das wird noch dauern. Also da bin ich schon bei dir, dass die ganz, ganz starke Performance, also das könnte so ein Unternehmen werden, wo ich mal 50%, 60% vielleicht auch vorstellen kann.
Genau.
Definitiv, ja. Aber mal schauen. Aber die großen Player wie Amazon, aber wie vor allem Microsoft und so weiter, Google, da glaube ich nicht, dass das so weit runtergehen wird bei denen.
Also ich glaube auch, dass die Blue Chips, die jetzt wirklich schon seit der Dotcom-Bubble 2000 leben, dass die auch weit stabiler sind. Eine Microsoft, die wirst nicht runterprügeln, 70%, das schaffst nicht. Allein weil es auch ein Dividendentitel ist, ein stabiler Titel seit vielen Dekaden. Das schaffst nicht. Aber bei solchen Titeln, die halt wirklich gehypt worden sind, jetzt massiv wie Nvidia, wenn ich mir auch die Fundamentalzahlen anschaue, dann wird man teilweise wirklich schlecht. Also mit dem Sales-Ratio, Price-to-Book und so. Also ich kann da viele Zahlen nennen, die bei Nvidia nicht wirklich meiner Meinung nach, das ist einfach ein gehypter Growth-Wert.
Ja.
Value ist da nicht vorhanden in meinen Augen. Nicht so, wie er bewertet ist.
Ja, und nicht auf die Zukunft drauf multiplizierbar. Ja. Also da geht's ja nur, da ist ja nur die Frage, wann brechen die Margen ein? Und dann, sobald die Margen einbrechen, gibt's da einen Gap nach, da hast du da einen Gap nach unten. Definitiv. Also nach den Earnings scheppert's fürchterlich. Ja.
Da hast
du
Aufzug, Erdgeschoss oder Keller.
Ja, genau, so ist es. Absolut, ja. Aber spannende Zeit, die auf uns zukommt. Und wie gesagt, ich bin gespannt, ob die Produktivität der Unternehmen wirklich dermaßen steigen kann. Ich glaube es schon. Und wenn das der Fall sein wird, dann werden sich die Unternehmensgewinne im Gegenteil noch steigern. Ja, deswegen muss man halt vielleicht ein bisschen umdenken auch, was die Unternehmensbewertungen betrifft, noch einmal eine neue Bewertung machen. Vielleicht ist der Buffett-Indikator dann schon ein bisschen doch veraltet. Ja, wollen wir mal schauen, ja, oder vielleicht ist das Schiller PI dann nicht mehr so das Richtige. Man muss schauen. Also ich glaube, jede Dekade ist so ein bisschen für was anderes bekannt. Ich glaube aber, vorher wird es uns noch ein bisschen durchrütteln, bevor das kommt, ja.
Sehe ich auch so wie du. Also ich glaube, uns stehen da goldige Zeiten bevor, wenn das alles dann einmal schlagend wird. Produktivitätswachstum wird immens sein. Was aber auch immens sein wird, wird die Arbeitslosenquote werden. Und ob man es dann wirklich Arbeitslosenquote nennt, weiß ich nicht. Also ich glaube, man muss dann da gesellschaftlich aber wirklich umdenken. Und über das haben wir zwar auch schon öfter gesprochen. Es braucht einfach nicht auch jeder mehr arbeiten gehen. Ne? Wir brauchen das einfach nicht mehr, dass jeder wirklich einem Job nachgeht. Wir müssen halt dann wirklich schauen, wie wir die Gelder verteilen. Und das wird ein Umverteilungsproblem werden, ein soziales, wie man das halt wirklich angeht. Und vor allem auch, wie man die Leute beschäftigt. Aber das kann man jetzt wirklich ganz lang diskutieren. Das ist jetzt... Ja, wie sich die Gesellschaft
die Leute beschäftigen, da kennst du meine Meinung.
Ja.
Brille auf, Meta, Quest oder Apple und fertig.
Schockierend.
Das ist nicht das Problem. Aber wie können sich die Leute die Meta Quest leisten? Das ist die andere Frage. Ja.
Muss ich ihnen ergeben, ein Quest-Abo, einen Meta Quest-Abo, das müssen sie halt dann abstottern, ihr ganzes Leben lang.
Also, das wird eine spannende Sache. Also, ich bin wirklich gespannt auf die kommenden Dekaden. Aber wie gesagt, Gesellschaftsbärenmarkt, der kommt.
Ja, spannend. Also ich glaube, so nennen wir die Folge heute, Gesellschaftsbärenmarkt.
Ja, Hedging im Gesellschaftsbärenmarkt.
Genau. Ja, sehr gut.
Ah ja, so ist das, Dominik. Ja, super. Aber denke ich, war wieder eine spannende. Falls du noch Themen? Hast du noch Themen, oder?
Nein, also ich glaube, wir sind jetzt von der Folge eh schon weit fortgeschritten. Da jetzt ein neues Fass aufzumachen, glaube ich, würde zu weit gehen, weil dann bieten wir wieder 30 Minuten beim nächsten Thema. War heute eine sehr technische Folge, technische Umsetzung, dass wir ein bisschen den Geldaspekt von dem Geld- und Bier-Podcast da jetzt auch ein bisschen stärker technisch durchbringen, wo deine Stärke liegt, nicht nur in der fundamentalen Quatscherei von mir immer. Und ja, ich freue mich auf eine nächste Folge und ich finde das Format, das wir da geschaffen haben, sehr top. Und ansonsten stellst du uns gerne Fragen. Also wir haben ja diese Hedging-Frage eigentlich aus meiner Community, aus einer Gruppe aufgegriffen, wo ich gefragt worden bin, wie man sich abhedgt gegen solche Themen. Ich hoffe, damit beantwortet soweit. Ansonsten können wir gerne mal einen Livestream machen oder eben auch ein Seminar oder was gewünscht ist. Und genau, sonst bitte Fragen, wenn ihr welche habt. Wir werden sie versuchen zu beantworten und ansonsten werden wir uns ein nächstes Thema aussuchen für nächste Woche, Thomas.
Absolut, so ist es. Und wer noch ein bisschen Zeit hat für uns ein paar Sekunden, wir würden uns riesig über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl wünschen. Und wenn ihr gerade im Video seid auf YouTube, abonnieren den Kanal und den Daumen nach oben klicken und die Glocke aktivieren wir ebenfalls. Sehr, sehr nice. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Gut, dann haben wir es für diese Woche, Dominik. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Ich wünsche dir eine schöne Woche und freue mich, wenn wir nächste Woche hoffentlich dann wieder mit einem Bier da sitzen.
Ich wünsche dir auch eine wundervolle Woche und ich wünsche dir frohe Weihnachten, mein Lieber. Falls ja, danke. Wir hören sollten. Absolut. Und wir hören uns dann nach dem großen Fest, würde ich sagen.
So machen wir das.
Gutes.
Frohe Weihnachten. Ciao, ciao.
Tschüss, Baba.